Ich habe hier bei meinen Notizen das Wort Rebhuhnparfüm als Stichwort stehen und da wollte ich euch fragen, was hat es damit auf sich? Damit würde ich nämlich nichts anfangen.
Ja, das ist eine sehr witzige Idee.
Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans, zu einer neuen Ausgabe von Reingezwitschert. Wir sind heute zu dritt wieder und ich fange mal an, meinen lieben Kollegen hier Martin Rümmler vorzustellen.
Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie Fabian schon gesagt hat, wir sind zu dritt, aber wieder aus der Ferne dazugeschaltet, aus dem, na nicht allzu fern, Göttingen, ist uns Dr. Eckart Gottschalk von der Uni Göttingen. Hallo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du unserer Einladung nachgekommen bist. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Es ist mal wieder, wie sagt man, monospezial. Also es geht heute um eine konkrete Vogelart und zwar um den Vogel des Jahres.
Das haben wir ja noch nicht so oft gemacht. Zum Kuckuck zum Beispiel haben wir das mal gemacht. Ansonsten mal zwischendurch ein paar Artengruppen. Aber so einzelne Vögel, das machen wir nur in besonderen Anlässen. Und das Rebhuhn hat viele besondere Anlässe, warum wir das heute behandeln. Wir fangen aber an in gewohnter Manier, Martin, muss man sagen. Und normalerweise fragst du mich jetzt, aber ich weiß, dass du zufällig auch einen Vogelfakt, es gibt nämlich, Eckart, immer einen unnötigen oder nötigen, wie man es nimmt, Vogelfakt zu der entsprechenden Episodennummer.
Ja.
Das hier ist die Episode 72 und Martin, du hast auch was zu 72 mitgebracht. Normal ist das ja mein Job.
Genau, und weil du immer so schön um die Ecke denkst, dachte ich, suche ich mir auch mal so einen Vogelfakt raus. Und zwar die FFH-Richtlinie, also die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die es in der EU gibt, die verschiedene Lebensräume und die darin lebenden Arten schützt. Die haben verschiedene individuelle Codes, also diese Lebensräume. Und die Zahl 72 kommt unter anderem in einem ganz bestimmten Lebensraumtyp vor, nämlich im kalkreichen Niedermoor. Und zwar ist das die Nummer 7240. Das sind durchrieselte Anmoore entlang alpiner Wildbäche.
Oh wow.
Und da gibt es eine ganz bestimmte wichtige Lurchart, nämlich den Alpensalamander. Und wie wir ja wissen aus einer vorhergehenden Folge, ist das der Lurch des Jahres 2026. Und damit reiht er sich natürlich in die Tiere des Jahres ein und ist sozusagen Partner des Rebhuhns, Vogel des Jahres 2026.
Tolle Brücke, Martin, auf jeden Fall. In der Folge davor hatte ich dann auch schon mal erklärt, dass es eins der Tiere mit der längsten Tragzeit, ich glaube fast 2 Jahre. Und dann kommt der fertige Lurch, der sich, meine ich, vorher von seinen unbefruchteten Geschwistern, kann man ja dann nicht sagen, so ein bisschen ernährt. Okay, stopp, nicht zu viel zum Alpensalamander. Wir kommen zurück zur Zahl 72. Ich habe nämlich auch was mitgebracht. Und zwar ist der 72. Tag in einem Nicht-Schaltjahr der 13. März. Nämlich 31 Tage im Januar, 28 im Februar und 13 macht 72. Und der 72. Tag, der 13. März, war der erste Tag, an dem Mauersegler 2025 entdeckt worden sind. In Deutschland im letzten Jahr. Das ist sehr früh. Normalerweise kommen sie erst so ab April. Aber das wollte ich mal.
Das ist aber auch eine schöne Zahl, ein schöner Fakt.
Dankeschön.
Schön. Ja, und ganz kurz nochmal, Dr. Eckart Gottschalk. Also, Eckart, wir haben dich ja eingeladen, weil du in Deutschland einer der führenden Rebhuhn-Experten bist. Und du kannst uns heute Rede und Antwort zu unseren vielseitigen Rebhuhn-Fragen stehen.
Sehr gern.
Aber bevor wir damit loslegen, wie gewohnt eine erste Einsendung, die wir von Jacek, heißt er, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, per Mail bekommen haben. Da geht es um Kohlmeisengesang. Ich lese einmal vor. Hallo lieber Martin, hallo lieber Fabian. Mein Name ist Jacek. Ich lebe in München und leite die Wildtierstation des Tierheims München. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts und habe jede Folge mindestens einmal gehört und freue mich über jede weitere. Ich habe heute eine Kohlmeise mit der Merlin-App aufgenommen und bin von dem Gesang begeistert. Ich habe von den Amseln gehört, die E-Scooter nachmachen und weiß auch, dass Kohlmeisen sehr gut darin sind, ihren Gesang zu variieren. Aber sowas habe ich noch nicht gehört. Kennt ihr das? Beziehungsweise wisst ihr vielleicht, was sie hier imitiert? Ganz liebe Grüße aus München. Natürlich hat er uns auch eine Audiodatei mitgeschickt und die spielen wir jetzt mal ab.
Das ist in der Tat ein komischer Sound. Mich erinnert das sehr an den Blaumeisen-Balz-Sound. Also manchmal, wenn die Männchen mit Flügelchen schlagen dabei, um die Weibchen werben, dann ist auch dieser Sound zu hören. Der so, also klingt so ähnlich. Ich schätze, das könnte auch der Hintergrund bei diesem Kohlmeisenruf oder Gesang sein. Aber du sagst ja auch schon selbst, Meisen haben ein extrem vielfältiges Gesangsrepertoire. Und ich finde, ich bin jetzt ein paar Jahre Ornithologe, würde ich sagen, und nicht übel in Vogelstimmen, aber Meisen manchmal sind immer noch fies. Eckart, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ein, weiß ich, dieser Kohlmeisenruf, der so klingt wie der Buchfink. Also da gibt's durchaus echt Grund, manchmal so zu denken, boah, welche Meise ist das jetzt?
Ja, ich gebe ja einen Vogelkurs für Studentinnen und Studenten und die müssen auch einen Vogelstimmentest durchmachen.
Schön.
Und die Meisen nehme ich immer raus, weil die zu kompliziert sind.
Ja, die bleiben ganz oft eine Herausforderung.
Genau.
Absolut. Und es gibt auch spannende Studien. Ich habe mal was aus Südengland. Da wird gesagt, dass für Kohlmeisen häufig ein Repertoire von 2 bis 8 klar unterscheidbaren Songtypen pro Männchen erkannt worden. Also pro Männchen 2 bis 8 Songs alleine. Und da ist von Rufen noch nicht die Rede. Und generell, was auch interessant ist bei der Studie, es wurde herausgefunden, dass Vögel ähnlichen Alters ähnliche Repertoires haben. Also es scheint eine Entwicklung zu geben, so eine Art kulturellen Wandel in den Generationen, was die Lautäußerung angeht.
Das, wenn ich kurz unterbrechen bedarf, das erlebe ich bei den Staren, dass die also wechselnde Moden haben, die über die Jahre sich abwechseln. Ne? Also vor wenigen Jahren haben hier alle lokalen Stare mit dem Rotmilan angefangen und das wechselt jetzt zu anderen Rufen. Also da gibt es tatsächlich, wie bei den Buckelwalen, offenbar so Gesangsmoden.
Ja, das ist total spannend. So ist es wahrscheinlich auch bei der Amsel und dem Scootergeräusch, was sich hier in ganz Deutschland so einbürgert. Also Meisen extrem vielfältig. Ich habe auch noch eine Studie, woraus über 4000 Aufnahmen analysiert worden sind und man in 2% mindestens Mimikry-Fälle von Blaumeisen, also Kohlmeisen, die Blaumeisen nachgemacht haben und noch viel mehr. Also ja, das ist nicht so einfach. Deswegen, wir glauben, es ist vielleicht der Bite-Sound, aber da gibt es einiges an Repertoire. Seid nicht verzweifelt, wenn ihr Vogelstimmen lernt. Meisen sind gemein. Und damit würde ich sagen.
Das ist natürlich Fabians subjektive Einschätzung.
So, aber sind auch süß. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
So, lieber Fabian, du siehst es vielleicht schon an den Emojis, die ich hier eingefügt habe.
Nein, muss ich singen?
Du musst jetzt singen.
Ich
hoffe, du weißt, welcher Song das sein soll.
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Nee.
Also, ich lese mal die Lyrics vor. Sag mir, wo die Vögel sind. Wo sind sie geblieben?
Martin, also das ist ein ganz bekannter Song, da geht es eigentlich um Blumen.
Sag mir, wo die Vögel sind, wo sind sie geblieben?
Und deswegen singen wir nicht. So wünsche ich mir das von dir beim nächsten Mal. Okay, und zwar geht es um die Ergebnisse der Stunde der Wintervögel 2026. Das ist ja die große Vogelzählaktion des NABUs, die immer am 2. Januarwochenende stattfindet. Und Ziel dieser Aktion ist es, die Häufigkeit der Beobachtungen verbreiteter Siedlungsvögel festzustellen. Das hat jetzt zum 16. Mal stattgefunden in diesem Jahr. Es wurden insgesamt 3,3 Millionen Vögel gemeldet, also eine enorme Zahl. Und was wir auch hatten, eine Rekordteilnahme dieses Jahr. Über 145.000 Menschen haben mitgemacht. Das ist nicht so viel wie in den Corona-Jahren, aber das drittbeste Ergebnis seit 16 Malen. Und das dank wahrscheinlich auch des Winterwetters. Es war ja sehr kalt, es war sehr stürmisch, wir hatten viel Eis und Frost. Viele hat es dann wahrscheinlich einfach zu Hause gelassen und dann haben sie aus dem Fenster beobachtet. Ist jetzt meine Einschätzung.
Bei Schnee ans Futterhäuschen zu gucken, ist auch einfach schön.
Ne? Was auffällig war in diesem Jahr, es gab sehr viele Kranichmeldungen, 3-mal mehr als 2025, was wohl mit dem Wintereinbruch zusammenhängt. Es gab nämlich noch ein paar Kraniche, die in Deutschland waren und dann gewissermaßen vor dem Winter geflohen sind. Das ist also nicht unüblich, aber in diesem Jahr sehr auffällig gewesen. Was auch auffiel, 70% weniger Bergfinken. Das liegt aber auch wiederum daran, dass es im letzten Jahr einen sehr großen Einflug gab. Ich erinnere mich, glaube ich, an eine Meldung, wo über 10.000 geschätzt Bergfinken gesehen wurden. Und das ist schon enorm. Und da sieht man einmal, der Winter zeigt also eine große Dynamik. Ja, also wir können nicht immer voraussagen, was passiert, welche Wintergäste besuchen uns, welche Vögel sind häufig zu sehen und welche nicht. Aber die Top 5 sind immer so relativ gleich, was die absolute Zahl der Meldungen angeht.
Da lassen wir Eckart mal raten. Was ist wohl Platz 1 geworden? Das ist der häufigste Vogel, der gemeldet worden ist bei der Stunde der Wintervögel. Was denkst du?
Ich schätze mal die Amsel.
Nee, tatsächlich ist die Amsel nur Platz 4.
Na, das ist aber komisch.
Es ist ein, ich würde fast sagen, Allerweltsvogel.
Dann ja, muss es ja. Dann schätze ich Haussperling.
Korrekt.
Genau, der Haussperling auf Platz 1. Dann an zweiter Stelle ein Vogel, den wir heute auch schon genannt haben, die Kohlmeise. Dann käme die Blaumeise, dann die Amsel. Und an fünfter Stelle der Feldsperling. Was aber interessant ist, trotz seines Platzes 1 beim Haussperling sehen wir, dass dieser Vogelzählaktion die Meldungen über die Jahre kontinuierlich abnehmen. Und zwar über die gesamte Zeit von seit 2011. Und selbst in der, ich sage mal, inoffiziellen Spatzenhauptstadt Berlin können wir eine Abnahme der Meldungen sehen, was nicht unbedingt ein Rückschluss auf die Bestände sein muss, aber zumindest werden sie weniger häufig gesehen und gemeldet.
Beim Feldsperling leider ähnlich. Auch hier gibt es einen ziemlichen Abwärtstrend, der etwas besorgniserregend ist. Und Martin hat zwar schon gesagt, 3,3 Millionen Vögel, was erstmal super viel klingt. Aber wenn man sich die Zahl pro Garten anguckt, also wie viele Vögel wurden im Durchschnitt pro Garten gemeldet, dann sind es in 2026 nur noch 32 Vögel pro Garten. Und wenn wir mal zurückblicken auf den Anfang der Stunden der Wintervögel 2011, da hatten wir noch 46 Vögel pro Garten.
Ja, und Gründe können vielfältig sein. Wir kennen das eigentlich schon, ne? Das kann gerade im Siedlungsbereich an der zunehmenden Urbanisierung liegen. Also Lücken werden bebaut, es werden Grünflächen, ich sag jetzt mal, vernichtet oder eben für den Wohnungsbau hergegeben oder auch für Infrastrukturmaßnahmen. Rückgang von Lebensräumen und Nahrung bringt das dann mit sich. Ja, also die Gründe sind vielfältig und hier gilt es also zu schauen, wo müssen wir ansetzen, um ja die Siedlungsvögel zu unterstützen. Wenn ihr mehr zur Stunde der Wintervögel erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei unter stundederwintervögel.de.
Thema der Woche.
Ja, und wo wir gerade bei der Stunde der Wintervögel waren, ich administriere so ein bisschen auch die Meldungen mit einem Team zusammen. Also wenn irgendwas Kurioses gemeldet wird oder auch von einer häufigen Art extrem viele, zum Beispiel 35 Blaumeisen, wo man sich denkt, okay, waren die wirklich gleichzeitig da? Wahrscheinlich eher nicht. Kommen da interessante Sachen rein. Wiedehopf gab es 2 Meldungen, auch mit Fotos. Und auch, darauf möchte ich hinaus, viele Rebhühner tatsächlich. Bei Leuten in Gärten, die sich da am Boden Nahrung geholt haben. Und Eckart, dann mal die erste Frage an dich. Hast du dieses Jahr schon ein Rebhuhn gesehen?
Ja, ich habe dieses Jahr schon Rebhühner gesehen und zwar hier direkt am Stadtrand von Göttingen. Zum Glück geht der Rebhuhnbestand hier bis an den Rand der Stadt und man muss gar nicht weit fahren. Hier von meinem Büro aus nur 10 Minuten mit dem Fahrrad und dann ist man schon im Rebhuhn-Lebensraum, wo wir auch Aufwertungen gemacht haben. Und direkt neben einer solchen Aufwertungsfläche haben wir also eine Kette gesichtet.
War das im Rahmen einer Rebhuhnkartierung oder eine Zufallsbeobachtung?
Das war eine Zufallsbeobachtung.
Denn wir wissen ja vielleicht auch, dass man auch Rebhühner kartieren kann. Und was das ist und wie man da mitmachen kann, das erfahrt ihr später. Wenn ihr zum Beispiel Hilfsmittel braucht für eine Kartierung, dann hat unser heutiger Sponsor ganz nützliche Tools für euch. Jetzt kommt Werbung.
Ja, ich freue mich, dass auch in dieser Episode wieder Orniwelt dabei ist. Ein Unternehmen rund um das Thema Ausrüstung für Naturbeobachtungen, extra für Fotografie und Vogelbeobachtung im Fokus. Da gibt es dann viele Produkte rund um Ferngläser, klassisch oder Spektive, aber auch andere Geräte, zum Beispiel für akustische Wahrnehmung.
Ja, und Rebhühner sind ja relativ gut getarnt. Man kann sie also manchmal gar nicht so leicht entdecken. Und dafür gibt es zum Beispiel Wärmebildkameras wie die Nocpix Lumi H35, die einem dann das schnelle Auffinden erleichtern. Dann kann man also die einzelnen Individuen anhand ihrer Wärmesignatur erkennen. Das Gerät funktioniert auch am Tage und natürlich auch für viele weitere gut getarnte Vogelarten außer dem Rebhuhn.
Bei dem Rebhuhn ist es nämlich so, dass die beizenden Männchen genau nur in einer kleinen Zeitspanne zu hören sind. Nämlich wenn die Sonne untergegangen ist, bevor es ganz dunkel wird, also in der Dämmerung. Und mit so einer Wärmekamera kann man sie wirklich gut entdecken. Ich habe es auch mal ausprobiert. Dann sieht man so einen dunklen Fleck auf einem weißen Feld. Und die Akustik ist beim Rebhuhn ganz, ganz wichtig. Und da hat Orniwelt auch was zu bieten. Und zwar, wenn ihr euren Ohren nicht traut oder den Sound aufnehmen oder verstärkt haben möchtet, dann gibt's dazu extra ein Bird-Mic-Paket. Das könnt ihr euch so vorstellen wie ein Richtmikrofon mit so einer Parabolschale, die ihr dann ausrichten könnt. Und so Vogelstimmen viel deutlicher hört, viel besser wahrnehmen könnt und auch vielleicht für eure eigene kleine Vogelstimmensammlung benutzen könnt.
Ja, nicht zu vergessen sind natürlich die Klassiker in der Vogelbeobachtung, also Ferngläser, Spektive und das Zubehör. Und die gibt es natürlich auch bei Orniwelt und zwar für alle Altersklassen, also für die Kleinsten unter uns bis zu den Profis. Denn am schönsten ist es eigentlich immer noch, die Vögel mit einer guten Optik einfach nur zu beobachten und in ihrem Treiben wahrzunehmen.
Also schaut vorbei unter www.ornivelt.de oder geht ins Ladengeschäft, das ist in Tellingstedt in Schleswig-Holstein. Und neben den vorgestellten Produkten gibt es natürlich noch vieles, vieles mehr. Mit dem Rabattcode reingezwitschert bekommt ihr 3% auf die ohnehin schon günstigen Preise bis zum Ende des Jahres. Also ornivelt.de.
Ende der Werbung.
Ja, und damit kommen wir zum Rebhuhn, dem Vogel des Jahres 2026. Als dieser Titel im letzten Jahr vergeben wurde nach der öffentlichen Wahl, gab es natürlich glücklicherweise und erfreulicherweise auch eine große Berichterstattung dazu. Ich fand ganz witzig, dass dabei ja oft auch Bildmaterial verwendet wird und das oftmals etwas irreführend war. Also nicht nur bei Fotos, sondern auch bei Videobeiträgen. Und ich erinnere mich an einen Beitrag von der Rheinischen Post, wo es dann einen Videoclip gab und da wurde viel Stockmaterial verwendet, also von Bildmaterialanbietern, genau. Und ich weiß nicht, ob man da einfach dann keine Expertinnen zur Hand hatte oder ob es den Medienanstalten dann egal war. Aber in einem Videobeitrag gab es dann eben nicht nur das Rebhuhn zu sehen, sondern noch viele, viele andere Hühnerartige und auch andere Gruppen. Ich zähle mal auf, da war zum Beispiel das Rothuhn dabei, das Tschukka-Huhn, ein Wachtelkönig, also eine Ralle, der Rotkehl-Frankolin und der Jackson-Frankolin, beide aus Ostafrika und das gelbbraun Bambushuhn aus China. Fand ich ganz witzig.
An deiner Reaktion, Eckart, merke ich, das ist dir auch aufgefallen. Lustig.
Ja, ja, wir sind auch drüber gestolpert.
Ja, also besser uns oder Eckart fragen beim nächsten Mal.
Genau. Und vielleicht ganz kurz zur Einordnung von der Gattung Perdix, also die Gattung, zu der auch unser Rebhuhn zählt, gibt es derzeit 3 Arten. Also das ist neben dem Rebhuhn, was in fast ganz Europa bis zum Ural und Nordwestchina vorkommt, gibt es noch das Bartrebhuhn, das lebt so in Inner- und Ostasien, und das Tibetrebhuhn, was in namensgebend in Tibet, aber auch in Zentralchina vorkommt.
Vielleicht, damit ihr eine kleine bildliche Idee habt, von was wir reden. Also wer das Rebhuhn nicht kennt, stellt euch einen graublauen Vogel vor mit einem orangen Köpfchen, so hühnergestaltmäßig, und dann so einem braunen, schönen Brustfleck. Also es ist wirklich sehr süß, ganz feine Gefiederstrukturen, wenn man es näher sieht. Sehr, sehr hübsch. Ja, ich finde auch das Schönste von den dreien. Wobei das Tibet-Rebhuhn, habe ich mir mal anguckt, das sieht auch wirklich sehr hübsch aus.
Das sieht wirklich gut aus.
So eine Kreuzung aus Wachtel und Rebhuhn, finde ich.
Ja.
Sieht süß aus.
Ja, Eckart, mal vielleicht die erste Frage. Warum ist denn aus deiner Sicht das Rebhuhn ein hervorragender Vogel des Jahres?
Ja, ich habe mich über die Wahl natürlich sehr gefreut. Und das Rebhuhn hat es verdient, weil es ihm eben auch besonders schlecht geht. Es gibt ja dieses Monitoring häufiger Brutvögel, was deutschlandweit organisiert wird vom Dachverband Deutscher Avifaunisten. Und das Rebhuhn hat da den negativsten Trend unter den häufigen Brutvögeln, also deutschlandweit um 90% abgenommen. Und das ist besonders dramatisch. Und deshalb ist es gut, was fürs Rebhuhn zu tun. Und dieses Image, wo jetzt alle auf den Vogel des Jahres gucken, tut dem Rebhuhn sicherlich gut.
Ja, da sagst du was Wichtiges. Und ich finde, -90%, das muss man sich mal im Kopf zergehen lassen. In den letzten 40 Jahren, stellt euch vor, die Menschen in Deutschland würden sich um 90% reduzieren. Das ist ja so eine schlimme Vorstellung. Und so ist es leider beim Rebhuhn. Die finden einfach viel, viel weniger Nahrung. Aber das werden wir gleich sicherlich noch thematisieren, warum das vielleicht so ist.
Ich finde auch immer beeindruckend, wenn man zum Beispiel auf die Seite des TDA geht. Dort gibt es ja Artprofile der einzelnen Vogelarten. Dort kann man dann auch in einem Graphen diese Entwicklung über die letzten Jahre sehen. Und wenn man das nochmal sieht, wie der Graph also kontinuierlich nach unten geht und dann auch unten bleibt, das visualisiert nochmal die Problematik sehr viel deutlicher, finde ich. Schaut da gerne mal rein, das macht das Ganze nochmal etwas anschaulicher, was solch eine Bedrohung wirklich bedeutet.
Und ich finde, es gibt noch weitere Gründe, warum das Rebhuhn so eine gute Wahl ist, nämlich es ist auch eine perfekte Zielart, um Naturschutz in der Agrarlandschaft umzusetzen. Also das Rebhuhn hat sehr viele Sympathien, auch bei Landwirten, die ja auch dann die wichtigen Akteure sind, bei der Jägerschaft und also viele Leute, die auf dem im ländlichen Raum agieren, mögen das Rebhuhn. Und daher fällt es viel leichter, zum Beispiel als beim Feldhamster, Maßnahmen umzusetzen.
Was sind denn grundsätzlich die Probleme? Warum geht es denn dem Rebhuhn so schlecht? Du hast ja jetzt schon die Agrarlandschaft angesprochen, die Landwirtschaft. Ich nehme mal an, das ist dann auch wahrscheinlich der Knackpunkt.
Ja, genau. Also es gibt eigentlich im Wesentlichen 3 wichtige Ursachen. Das eine ist, dass die Getreidefelder nicht mehr so aussehen wie früher. Da wächst eben wirklich nur noch eine einzige Pflanzenart in der Regel, eben die angebaute Kultur. Und die Insektendichte hängt eben auch von vielen anderen Pflanzen ab. Und diese ganzen kleineren Unkräuter, die fehlen eben und dadurch sind eben auch die Insektendichten zurückgegangen. Das Getreide steht dichter. Also die Küken können nicht mehr so gut im Getreide großgezogen werden wie früher. Das ist eigentlich erstmal schon mal die wichtigste Ursache. Das zweite ist, dass das Rebhuhn nicht das ganze Jahr in einer Kultur leben kann, sondern es wird ja auch geerntet und es braucht als sehr prädationsanfälliger Vogel auch immer Deckung. Und wenn eine Deckung wegfällt oder zu dicht wird, muss es wechseln. Also es braucht verschiedene Kulturen im kleinräumigen Wechsel nebeneinander. Und da die Felder größer geworden sind, fehlt dem Rebhuhn auch diese Kleinräumigkeit zwischen den verschiedenen Kulturen. Und das Letzte ist, dass das Prädationsrisiko gestiegen ist. Bestimmte Prädatoren sind häufiger geworden als früher, vor allen Dingen der Fuchs ist zu nennen. Der ist der wichtigste Prädator, der die meisten Rebhühner auf dem Gewissen hat. Und das Rebhuhn hat eben auch Probleme damit. Das hängt aber auch alles miteinander zusammen. Also dadurch, dass das Rebhuhn aus den verhältnismäßig sicheren Getreidefeldern rausgedrängt wird, in die Ränder, wo eben keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, wo noch mehr Insekten leben, muss es auch riskanter leben als früher. Weil die werden eben auch von den Prädatoren kontrolliert und sind leichter zu kontrollieren als große Flächen.
Prädatoren zur Erklärung sind die Feinde. Ich glaube, das konnte man sich gut denken jetzt. Wie sieht es mit dem Waschbär aus?
Der Waschbär ist fürs Rebhuhn nicht so ein großes Problem. Wir haben das hier also recht ausführlich untersucht. Also auch meine Kollegin von der Wildbiologie hat auch Waschbären telemetriert. Die Waschbären sind nicht so beweglich wie der Fuchs. Also der Fuchs macht jede Nacht unglaublich Strecke. Und wir haben das mit Wildkameras untersucht. Also überall auf jeder Kamera taucht ein Fuchs auf. Während der Waschbär sich doch mehr in der Nähe von Gewässern und Gehölzen aufhält und in der ganz offenen, freien Landschaft nicht ganz so präsent ist wie der Fuchs. Allein schon dadurch, dass er auch mehr Pflanzenmaterial frisst und nicht einfach so viel Strecke machen muss jede Nacht wie ein Fuchs.
Ich finde übrigens unheimlich interessant diesen Fakt der Randstrukturen, den du erwähnt hast. Also wir hören ja oft Blühstreifen, die ja meistens dann nicht mitten im Feld liegen, sondern um praktikabler zu sein, eben an den Rändern der Felder oder der Agrarflächen. Für mich war das nie so richtig klar, dass das eigentlich eher ein Problem ist, dass es an den Randstrukturen ist. Kannst du nochmal erläutern, warum das zum Problem fürs Rebhuhn wird?
Ja, es ist vor allen Dingen dann ein Problem, wenn die Henne nachts nicht raus kann aus dieser Randstruktur. Diese Prädationsereignisse passieren ja nachts. Und die Henne muss eben, wenn sie brütet, auch nachts auf dem Gelege bleiben. Und die Rebhühner bevorzugen eben solche permanente Vegetation, die nicht mit Unkraut Vernichtungsmitteln und sowas behandelt wurde. Ja, und dann sitzt sie eben nachts in so einem riskanten Randstreifen und der ist eben relativ schmal und die Prädatoren, also der Fuchs beispielsweise, laufen nachts gerne diese ganzen Randstrukturen entlang und wenn das Nest nicht weit genug weg ist, sodass er es vom Weg aus oder so riechen kann, dann ist das Risiko, dass er die Henne findet, sehr viel größer, als wenn sie weit in einer Extensivfläche innen brütet. Dort ist die Rebhenne dann relativ sicher.
Und ich finde, du hast auch vorhin einen wichtigen Punkt, der damit zusammenhängt, gesagt, nämlich alles ist vernetzt. Also wenn man nur kleine Randstreifen haben, wo wir froh sind, dass es sie gibt,
ja,
dann ist es leichter, dass das Rebhuhn gefunden wird. Auch wenn die Populationsdichten natürlich so gering sind, sind Verluste sehr schwerwiegend und sehr schnell wirklich populationsentscheidend. Also hier ist die Lösung auch nicht, wir ballern alle Füchse ab, sage ich jetzt mal ganz provokativ, sondern das muss in der Landschaft natürlich vernetzt sein, viele Flächen, die für das Rebhuhn geeignet sind, Strukturreichtum brauchen wir. Und du hast vorhin auch gesagt, die müssen Nahrung finden. Wenn die nämlich geschlüpft sind, die kleinen Rebhuhnküken, dann sehen sie übrigens wirklich, wirklich unglaublich süß aus. Und die werden dann nicht gefüttert von den Elternvögeln. Und die sind auch schon befiedert, sind Nestflüchter, so nennt sich das, und die suchen dann selbstständig nach Nahrung. Und die ist in so einem Weizenfeld, was halt wirklich komplett nur Weizen ist, nicht gegeben. Da finden sie halt keine Insekten, keine pflanzliche Kost, die sie zu sich nehmen können.
Ja, jedenfalls nicht in ausreichender Dichte, ne? Weil, ja, genau, die sind eben am Anfang auch wirklich noch sehr klein, die reichen noch nicht so hoch in die Pflanzen rein und sie sind auch noch nicht so wahnsinnig geschickt. Das dauert ein paar Tage. Also die ersten Tage sind auch die schwierigsten im Leben der kleinen Rebhühnchen.
Wie sieht denn das mit dem Faktor Wetter aus? Wir haben ja in diesem Winter einen verhältnismäßig kalten Winter oder eine kalte Witterung, ne? Also durchschnittlich sind wir doch unter 0 Grad bundesweit und wir haben sehr viel Schnee und Eis. Ist das ein Problem für die Rebhühner, also für die Bestände selbst, oder können sie sowas theoretisch natürlicherweise gut auffangen, Verluste?
Ja, also früher war das überhaupt kein Problem. Wir haben sehr weit zurückreichende Daten über das Rebhuhn aus den Streckenzahlen der Jägerschaft. Und da gab es zwei riesige Einbrüche, einen in der 60er Jahren und einen Ende der 70er Jahre, wo also auch richtig hoch Schnee lag. Und da sind die Rebhühner extrem eingebrochen. Und sie haben sich aber innerhalb eines Jahres wieder erholt, weil die Landschaft es damals eben noch hergab. Also in einer solchen Landschaft war es kein Problem. Wo wir jetzt heute aber eine Wachstumsrate haben, die irgendwie es nicht mehr schafft, den Rebhuhnbestand so einfach mal locker wieder zu verdoppeln oder zu verzehnfachen wie früher.
Was sehr traurig ist, möchte ich an der Stelle einwerfen, weil gerade Rebhühner sind quasi dafür geschaffen, sich schnell wieder zu vermehren. Die können bis zu 20 Eiern legen, also Rekordhalter eigentlich unter der heimischen Vogelwelt.
Ja, genau.
Von daher, und selbst das Rebhuhn schafft es nicht, wieder im Stand zu wachsen.
Genau. Und die Sterblichkeit, wenn dick Schnee liegt, ist ungefähr 5-mal höher als in schneearmen Wintern. Also für das Rebhuhn ist lange Schneelage inzwischen eben ein Problem, wo es nicht mehr so gut dagegen anreproduzieren kann.
Und nun hast du es ja schon erwähnt, es gibt ja Randstrukturen durchaus noch in der Landschaft, glücklicherweise. Also einige Landwirtinnen sind ja da der Biodiversität eher zugetan auch. Aber was muss denn grundsätzlich passieren, dass es dem Rebhuhn wieder besser geht, langfristig?
Ja, genau. Das Rebhuhn ist eben mittlerweile auf solche Extensivstrukturen angewiesen, weil die Felder es alleine nicht mehr hergeben. Und wir brauchen ein gewisses Maß, eine gewisse Menge von diesen Strukturen. Und sie müssen einmal rebhuhngerecht bewirtschaftet sein. Und da ist das Rebhuhn auch eine Besonderheit in der heimischen Vogelwelt. Und auch ganz anders als jeder Singvogel, es braucht viel, viel länger, um eine Brut großzuziehen. Also eine Feldlerche hat in der Zeit, in der das Rebhuhn eine Brut großgezogen hat, schon 3 großgezogen. Und das Rebhuhn braucht für alles wahnsinnig lange. Und deshalb muss man bei diesen Maßnahmen auch Rücksicht aufs Rebhuhn nehmen. Die legen ja schon alleine nur 3 Wochen lang Eier, ne? Weil die ja diese 20 Eier legen müssen. Und jeden Tag ein Ei, dann sind schon mal 3 Wochen vergangen, bis sich die Henne überhaupt hinsetzt zum Brüten. Dann brütet sie nochmal 25 Tage, dann brauchen die Küken, bis sie das Körpergewicht der Eltern haben, auch wieder länger als jeder Singvogel, nämlich ungefähr 8 Wochen. Das heißt also insgesamt, eine Brutzeit, eine einzige Brut großzuziehen, dauert beim Rebhuhn 3 Monate. Und man muss bei der Bewirtschaftung da eben Rücksicht nehmen. Und bis Mitte August gibt es eben noch Rebhühnchen, kleine Küken, die nicht so gut fliegen können. Also keine Maat vor August. Vor Mitte August.
Rebhühnchen gefällt mir wirklich sehr gut. Und an dieser Stelle macht gerne den Podcast auf Pause oder lasst ihn weiterlaufen, aber googelt einmal Rebhuhnküken. Die sind wirklich, das ist sehenswert, die sind echt süß.
Ja, die sind wirklich süß. Genau, aber ich wollte noch auf die Quantität eingehen. Also wir haben zum einen, müssen die richtigen Maßnahmen in die Landschaft kommen und zum anderen brauchen wir auch genug davon. Und die Instrumente, die es bisher gibt, das sind so die Agrarumweltmaßnahmen zum Beispiel. Und man kommt da auf Prozentsätze vielleicht von 1% der Ackerflächen. Das reicht leider noch nicht aus, um den Trend wieder umzukehren. Davon brauchen wir also mehr.
Und davon würde dann nicht nur das Rebhuhn profitieren, sondern ganz viele andere Arten, wie die Feldlerche, wie die Wachtel und natürlich auch nicht nur Vogelarten, sondern auch andere Tierarten.
Ja, genau. Und da ist eben das Rebhuhn so eine gute Zielart, weil es mit dieser langen Brutzeit ein paar Zusatzansprüche hat. Also wenn man jetzt umgekehrt Maßnahmen an der Feldlerche, am Bluthänfling oder an anderen Arten der Agrarlandschaft ausrichtet, nimmt man nicht unbedingt das Rebhuhn mit. Aber andersrum, wenn man die am Rebhuhn ausrichtet, nimmt man die anderen Arten doch weitgehend alle mit.
Also wir sehen, hier gibt es vor allem politische Hebel, die bewegt werden müssen. Aber wie sieht es denn aus, wenn zum Beispiel jede einzelne Person gerne etwas fürs Rebhuhn machen möchte? Was für Maßnahmen oder was für Aktionen fallen dir da ein, wo jeder einzelne von uns helfen könnte?
Ja, in der Landschaft wirklich was zu ändern, ist ja gar nicht so einfach als Privatperson. Also ich würde als erstes empfehlen, mitmachen bei der Kartierung. Denn allein das Wissen darüber, dass irgendwo noch Rebhühner existieren, verändert schon ein bisschen den Blick auf die Landschaft und ermöglicht eben auch, dass man Ersatz- oder Kompensationsmaßnahmen für irgendwelche Bauprojekte einrichten muss. Ja, also wenn irgendwo ein Solarpark errichtet wird oder ein Gewerbegebiet und man weiß, es gibt Rebhühner, dann muss das berücksichtigt werden. Das heißt also, das Wissen darum, dass es überhaupt noch Rebhühner gibt, das ist schon mal der erste Schritt. Und da können alle mitmachen.
Und ich glaube, das ist besonders gut geeignet für NABU-Ortsgruppen. Wenn ihr also interessiert seid, dann könnt ihr euch auch gerne mit ja, mit anderen NABU-Ehrenamtlichen zusammenschließen und in der NABU-Ortsgruppe gemeinsam so eine Rebhuhnzählung auf die Beine stellen. Natürlich, ne, geht auch zum DDA auf die Webseite, da findet ihr auch alle Infos zur Rebhuhn-Kartierung.
Ja, ist ja schon gesagt, das ist die entspannteste Kartierung, die ihr machen könnt. Also ihr geht einmal raus,
genau. Zählt
nur in der Phase zwischen Sonnenuntergang und Dunkelheit, also in der Dämmerung. Also es ist wirklich sehr, sehr schön zu machen. Ich mache das auch immer. Und ich werde euch davon berichten, wenn ich draußen war.
Genau, das ist super geeignet, weil es so niederschwellig ist. Also man muss nur eine halbe Stunde draußen rumlaufen und den Lautsprecher abspielen. Das ist eine super Sache.
Apropos den Lautsprecher abspielen, das machen wir jetzt nämlich auch mal. So klingt der stolze Rebhahn.
Also das wäre dann ein Sound, auf den ihr achten müsstet, wenn ihr Rebhühner kartieren geht. Wenn ihr den Rebhühnern helfen wollt und wenn ihr helfen wollt zu zählen, dann habt ihr noch bis zum 20. März Zeit, euch beim DDA anzumelden und eine Route zu bekommen.
Und wenn ihr das jetzt im Frühjahr verpassen solltet, dann gibt es tatsächlich auch eine Zählung im Herbst, wo dann die Ketten gezählt werden, also nicht die Rufer, nicht die Hähne, die rufen, sondern die Familienverbände. Und das ist also auch nochmal eine Chance, wie ihr euch beteiligen könnt. Ansonsten könnt ihr auch beim Kauf von Produkten mitentscheiden, wie es dem Rebhuhn geht. Kauft regionale und ökologische Produkte, denn das hat direkte Auswirkungen auf das Rebhuhn, auch auf andere Tierarten. Schaut also da im Supermarkt, greift zu den ökologischen, regionalen Produkten.
Eine Sache, die man auch noch gut machen kann, wenn man also auf einem Dorf lebt und vielleicht einen Landwirt kennt, man kann diesen Landwirt auch ansprechen und ihn mal auf das Thema Ökoregelung hinweisen. Die Ökoregelung ist nämlich eine jetzt nicht vom Bundesland abhängige Maßnahme. Da gibt es die Ökoregelung 1a, das ist die Brache. Und man bekommt 1.300 € pro Hektar und Jahr. Also das ist eine Maßnahme, die sich für viele Landwirte lohnt. Vielleicht hat jemand ja Lust, auf eure Initiative hin auch nochmal eine solche Brache anzulegen.
Das ist nochmal ein super Tipp. Also traut euch, sprecht Personen an, die ihr kennt, die sich damit beschäftigen. Und dann sind wir vielleicht wieder einen Schritt weiter.
Ja, und wir werden ja auch in unserem Projekt Rebhuhn retten, Vielfalt fördern. Vom Bundesprogramm Biologische Vielfalt werden wir solche Infomaterialien entwickeln. Da gibt es dann noch nicht, aber demnächst auf unserer Homepage solche Maßnahmenblätter, zum Beispiel zu dieser Ökoregelung 1a, damit man sich selber informieren kann und mit diesem Blatt dann auch auf einen Landwirt zugehen kann und sagen kann, hier, mach doch da mal mit.
Ich habe hier bei meinen Notizen, Martin, die du gemacht hast, das Wort Rebhuhnparfüm als Stichwort stehen. Und da wollte ich dich noch fragen oder euch fragen, was hat es damit auf sich? Damit konnte ich nicht nichts anfangen.
Ja, das ist eine sehr witzige Idee. Die hatte meine Kollegin Nadine Schubert aus dem Zerbster Ackerland. Und zwar ist dieses Projekt Rebhuhn retten, Vielfalt fördern ja ein bundesweites Projekt mit 10 Projektgebieten. Und eins davon wird von Nadine Schubert betreut. Und sie hatte diese witzige Idee und hat da auch eine Studie zugefunden, dass man versuchen kann, die Füchse zu verwirren, indem man Rebhuhnparfüm in der Landschaft ausbringt. Die Idee ist also, dass es in der Landschaft vielfach solche Duftpunkte gibt und die Füchse diesem Duft der Rebhühner ständig begegnen, bis sie irgendwann genervt nicht mehr so genau hingucken und denken, ah, da ist ja nie was. Und dann verfolgen sie vielleicht eine echte Duftspur weniger intensiv und finden das Nest nicht.
Coole Idee.
Ja, das ist eine witzige Idee, aber sie ist noch nicht wirklich erprobt und wir fangen gerade an, das auszuprobieren. Aber es ist nicht so leicht, das nachzuweisen, ob es klappt oder nicht. Wir werden das jetzt dieses Jahr erstmal mit Kunstnestern ausprobieren.
Spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden, würde ich sagen.
Gerne, genau.
NABU-Gezwitscher.
Wenn ihr draußen in der Natur seid und nicht nur den Vögeln lauscht oder nach Vögeln schaut, sondern vielleicht auch nach Lurchen, dann ist jetzt die richtige Zeit, denn die Krötenwanderung ist in vollem Gange.
Die Amphibien wandern und wechseln Straßenseiten, werden leider dabei oft überfahren und zwar zu Tausenden. Wenn ihr da euren Beitrag gegenleisten möchtet, dann schaut doch vorbei bei der Ortsgruppe in eurer Nähe. Die findet ihr auf der NABU-Seite und helft mit, Kröten über die Straße zu tragen. Gerade ist egal, wie alt, wie jung ihr seid. Mit Kindern macht es besonders viel Spaß. Ich liebe das jedes Jahr, da die Kröten zu retten. Das ist wirklich so ein direkter, kann man den Naturschutz quasi nicht fühlen. Also schaut da mal vorbei unter nabu.de/Krötenwanderung.
Dort kriegt ihr auch einen Krötenticker, da werdet ihr immer informiert.
Das klingt, als hätte das was mit Geld zu tun. Krötenticker.
Ja, und dann natürlich zurück zu den Vögeln. Wenn ihr unseren Höhlenbrüter unter die Fittiche greifen wollt, dann könnt ihr doch mal versuchen, einen Nistkasten selber zu bauen. Die Vogelbrutzeit steht ja quasi in den Startlöchern und vielerorts mangelt es an Nistmöglichkeiten für Höhlenbrüter. Nistkästen ist da die einfachste Möglichkeit, ihnen zu helfen, also Nistkästen aufzuhängen. Und das ist auch eine wunderbare Gelegenheit, um das Brutverhalten zu beobachten. Wenn ihr Lust habt, selber zu bauen, dann schaut doch mal bei unseren Anleitungen vorbei unter nabu.de/Nistkästen mit AE.
Wir können euch versichern, eine brütende Meise im Garten ist ein schönes Gefühl. Eine brütende Meise im eigenen, selbstgebauten Kasten, das ist nochmal ein besseres Gefühl.
Das stimmt.
Am besten noch mit Waschbärschutz. Denn wenn der Waschbär den Rebhühnern auch nicht so viel ausmacht, den Meisen vielleicht schon. Da greift er gerne in den Kasten hinein.
Das stimmt. Da gibt es ein paar Modelle, wo es so eine Art Hangelschutz gibt, damit er erstmal ins Leere greift. So, und ein Nabu-Gezwitscher haben wir euch noch vorbereitet, und zwar die Havel-Tour. Wir haben es in der letzten Episode auch schon angekündigt. Es gibt dreistündige Schiffstouren mit Dr. Rocco Buchter und an einem der Termine werden Martin und ich auch unsere Gesellschaft hinzugeben und euch gewollt oder ungewollt ganz viel über Vögelchen erzählen. Und das ist der 26. April. Sichert euch schnell Tickets unter nabu.de/Haveltour.
Und damit kommen wir zum heutigen Vogel des Tages, dem Bird of the Day, den wir erst einmal wieder einspielen. Und Eckart, du bist angehalten, gerne mitzuraten, um welchen Vogel es sich handeln könnte. Hast du schon eine Idee?
Es ist sehr schwierig.
Oh ja, kein Druck. Ist jetzt entweder Rot- oder Steinhuhn. Ich würde mal auf Steinhuhn tippen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Und damit haben wir den Vogel des Tages schon offenbart. Genau, es ist das Steinhuhn. Ich finde, man hat so ein bisschen die Hühnerverwandtschaft gehört. Aber ich glaube, ich hätte das Steinhuhn nicht erkannt, weil ich habe es auch noch nie in meinem Leben gesehen.
Ich leider auch nicht.
Das ist aber auch gar nicht so, naja, nicht so... Jetzt fehlt mir das Wort wieder.
Es liegt nicht an dir, Martin.
Es liegt nicht an mir. Also der Steinhuhn ist tatsächlich Brutvogel in Deutschland, aber in einem sehr begrenzten Areal am Rande der Alpen, also der bayerischen und baden-württembergischen Alpen und kommt dort in etwa 1 bis 10 Revieren vor. Also sehr, sehr wenig.
Und da möchte ich euch gerne ein Kapitel vorlesen aus dem Nabu-Vogelbuch. Und zwar heißt es Ameisenhügel. Wie viele andere Hühner badet auch das Steinhuhn gerne im Sand. Dies dient nicht nur der Gefiederpflege, sondern hält auch lästige Parasiten fern. Aus demselben Grund suchen Steinhühner Ameisenhügel auf und lassen sich von den aufgebrachten Insekten mit Säure behandeln. Finde ich eine gute Idee.
Und du hast ja auch schon das Rothuhn erwähnt. Das ist quasi eine nahe verwandte Art, die eher so in Südwesteuropa vorkommt, also Spanien, Portugal, Frankreich. Und dann gibt es noch das Schukahuhn, was dann eher so im Südosten Europas vorkommt, also so ab Türkei ostwärts nach Asien.
Das Rebhuhn hat auch eine besondere Beziehung zu Ameisen. Und zwar fressen die Küken in ihren ersten Lebenswochen ja sehr gerne die Ameisenbrut. Und das ist wirklich ein ganz niedliches Spektakel. Also die Rebhuhneltern, ich meine, bei den Rebhühnern führen ja beide die Küken, ne? Hahn und Henne.
Was eine Besonderheit ist unter den Hühnervögeln. Normalerweise
genau. Ne,
sind die Männchen schön ihr Harem an Weibchen und dann verkrümmeln sie sich. Ja.
Genau. Und Hahn und Henne scharren also diesen Ameisenhaufen auf und die Küken flitzen dann zwischen diesen aufgescheuchten Ameisen herum und picken die Brut weg. Aber wenn sie ganz klein sind, dann spüren sie eben doch noch das Zwicken der Ameisen. Das heißt also, sie springen dann auf, trappeln auf der Stelle, flitzen wieder weg, haben aber doch Hunger, flitzen wieder hin. Also das ist eine ganz witzige Szene, wenn also eine Rebhuhnfamilie an einen Ameisenhaufen kommt.
Ach schön, das würde ich auch gerne mal sehen.
Erinnert mich ein bisschen an meine Honduras-Zeit. Als ich von da aus aufgenommen habe, wurde ich auch mal von Ameisen überfallen und hatte so einen allergischen... ich sah nicht schön aus, sagen wir so.
Ja, und das Steinhuhn hat wahrscheinlich ähnliche Verhaltensweisen, kann ich mir vorstellen. Also die ähneln sich sehr, Rebhühner und Steinhühner, sind beides Bodenbrüter, sind beide gesellig außerhalb der Brut. Und trotz der markanten Färbung des Steinhuhns ist es doch auch recht gut getarnt in der felsigen Landschaft, wo es in den Alpen zum Beispiel lebt bei uns.
Wenn ihr mehr zum Steinhuhn erfahren wollt, dann schaut doch gerne beim Nabu-Kanal auf Instagram vorbei. Und wenn ihr mehr zum Rebhuhn wissen wollt, dann schaut bei der Seite von der Uni Göttingen. Eckart, sag uns nochmal, wo wir uns informieren können.
Ja, also zum Beispiel auf der Seite Rebhuhn retten, Vielfalt fördern. Oder viele Infos gibt es auch auf www.rebhuhnschutzprojekt.de.
Ja, und wenn ihr Fragen zum Rebhuhn oder zum Steinhuhn oder zu anderen Inhalten des Podcasts habt, dann schreibt uns gerne an vogelpodcast@nabu.de. Ansonsten natürlich lasst eine Bewertung da, wenn ihr könnt. Abonniert uns, sagt es weiter.
Aktiviert das Glöckchen und genießt die Vogelwelt da draußen. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Eckhard, dass du hier bei uns warst im Studio oder remote dazugeschaltet.
Ja. Gern geschehen. Vielen Dank auch.
Und viel Erfolg weiterhin beim Rebhuhnschutz.
Ja, wir drücken uns allen die Daumen.
Das machen wir. Damit tschüss an alle. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.